Deutschlandfunk, Campus und Karriere, das Bildungsmagazin.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Die Tagelöhner von heute erhalten ihre Aufträge per Computer oder Smartphone. Essenslieferdienste wie Deliveroo, der Fahrdienst Uber oder Amazon Mechanical Turk, sie alle setzen auf Gig-Economy, Plattformökonomie und Crowdworking. Andere arbeiten in hippen Startups in Hamburg oder Berlin bei vielen Versprechungen und wenig Geld. Errungenschaften des Arbeitsrechts, die interessieren in dieser schönen neuen Arbeitswelt nicht immer. Stattdessen Ausbeutung, Scheinselbstständigkeit und manchmal auch Überwachung. Die klassischen Gewerkschaften, die haben diese neue Arbeitswelt und ihre Arbeiter kaum auf dem Schirm. Wir wollen heute kurz vor dem 1. Mai diese neue Arbeitswelt besprechen, über die diskutieren und zwar gerne auch mit Ihnen. Wie sind die Arbeitsbedingungen in der Plattformökonomie? Werden prekäre Beschäftigungsmodelle durch die Plattformjobs befördert oder geben sich auch ganz andere Karrieremöglichkeiten? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, vielleicht als Essenslieferant? Und wer verdient vor allem daran? Und könnte Crowdworking vielleicht auch noch eine größere Rolle spielen in der Zukunft? Rufen Sie an unter 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Es ist ein Wirtschaftsmodell, bei dem ein Algorithmus im Hintergrund den Takt der Arbeit vorgibt, die App den Betrieb ersetzt und die Arbeitskräfte maximal flexibel angeheuert werden. Die Plattformökonomie. Bei den bekanntesten Unternehmen dieser schönen neuen Arbeitswelt, da haben Sie vielleicht auch schon mal einen Veggie-Burger und einen Sushi oder ein Auto bestellt. Foodora, Deliveroo, Lieferando, Uber. Doch das sind nur die bekanntesten. Es gibt Plattformen, auf denen IT-Spezialisten ihre Dienste anbieten, Plattformen für Designer, Texter oder jede Form von Handwerkern. Wir wollen heute über diese Arbeitswelt diskutieren, unter anderem mit Sarah Jochmann. Sie hat mal für Deliveroo in Köln-Essen ausgefahren und dann irgendwann die Organisation Liefern am Limit gegründet. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Frau Jochmann, jeder in der Großstadt kennt die Fahrräder mit den pinken oder orangenen Boxen, die da durch die Gegend fahren. Den Arbeitsalltag, den kennen nur wenige. Wie hat bei Ihnen so ein normaler Tag ausgesehen?
Also so ein ganz normaler Tag hat eigentlich so ausgesehen, dass ich die App gestartet habe. Eine Zeit lang konnte ich sogar auch in meinem Wohngebiet starten und dann habe ich mein Fahrrad genommen und habe auf den ersten Auftrag gewartet. Das Ganze wird ja von einem Algorithmus irgendwie gesteuert. Der wusste dann, wo mein Standort ist. Das musste ich vorher auch alles freigeben und dann habe ich den ersten Auftrag bekommen und bin dann zum Restaurant gestartet und habe dort das Essen abgeholt. Und von dort aus habe ich dann die Adresse vom Kunden bekommen und bin dann zum Kunden weitergefahren. Wenn ich dort das Essen abgeliefert habe, dann war ich quasi wieder frei und der Algorithmus hat dann wieder bestimmt, welchen nächsten Auftrag ich bekomme.
Wie viel sind Sie da so am Tag gefahren im Schnitt?
Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Man kann so ein bisschen sagen, grob in der Stunde 10 Kilometer.
Und so am Tag dann insgesamt, das war so eine normale Schicht, wenn man das so sagen kann?
Also ich habe das ja in Teilzeit gemacht, das heißt, ich habe mindestens 15 Stunden in der Woche gemacht und dann hatte ich manchmal auch 8-Stunden-Tage oder auch 5-Stunden-Tage und dann bin ich dann zwischen 50 und 80 Kilometer am Tag auch manchmal unterwegs
gewesen. Ja, das ist ordentlich. Und wie viel haben Sie da so verdient?
Leider nicht so viel, sie damals nur 9 Euro bezahlt haben. Ich war dort angestellt. Die Problematik war dann, dass auch das Selbstständigenmodell zu der Zeit auch schon gleichzeitig dort war und die auch ganz andere Preise oder ganz andere Umsätze verdient haben als wir damals schon.
Also Sie hatten so eine Form von Anstellung als Status?
Genau, also ich hatte eine ganz normale sozialversicherungspflichtige Anstellung dort.
Das war aber nicht bei allen so?
Nee, man konnte das wählen am Anfang. Man konnte sagen, man möchte als Selbstständiger dort anfangen. Dann wurde man pro Auftrag bezahlt oder man wurde halt pro Stunde bezahlt. Was ich natürlich auch irgendwie begrüße, weil die Sache ist, wenn man keine Aufträge hat, dann wird man halt auch nicht bezahlt. Und ich wurde halt auch, wenn ich Wartezeiten hatte, weiter bezahlt.
Aber das ist eben nicht der Standard. Also was man so hört von anderen Lieferdiensten oder wie es heute meistens so läuft, man wird per Auftrag bezahlt. Und wenn man keinen hat, dann guckt man in die Röhre.
Genau, das komplette unternehmerische Risiko wird dann halt auf die Selbstständigen dann umgelegt.
Aus Berlin ist uns Thomas Jaje zugeschaltet, Gründer und Chef der Plattform Twago, die Freelancer, also freie Designer, ITler und Texter mit Unternehmen zusammenbringt. Ich grüße Sie.
Hallo.
Wie funktioniert denn Ihr Geschäftsmodell?
Ja, das ist ein bisschen anders. Twago ist ein Vermittler für professionelle IT-Dienstleistungen. Das heißt, bei uns auf der Plattform haben wir so ja, knapp 700.000 Agenturen, Freiberufler registriert und auf der anderen Seite kommen Kunden zu uns, die schreiben eben Projekte aus und die Agenturen und Freiberufler bieten da drauf. Das ist unser klassisches Geschäftsmodell. Wenn da ein Geschäft zustande kommt, bekommen wir eben eine Vermittlungsgebühr. Wir sind da also reiner Vermittler und dann haben wir noch einen zweiten Geschäftsbereich, da managen wir Talentpools, externe Talentpools für große Corporates.
Was also ähnlich ist, das Risiko liegt nicht bei Ihnen, sondern bei den Freelancern.
Genau, also das sind ja, also das sind alles Freiberufler. Also wir sind ein bisschen anders, weil wir praktisch zur, also Deliveroo ist ja eine Plattform, die verschiedene Restaurants vereint, die eigentlich keine Lieferung anbieten. Und durch den Lieferservice unten runter schaffen die das eben, die Lieferung auszuliefern. Bei uns, die Freiberufler und die Agenturen, die sind ja ohnehin schon Freiberufler und Agenturen. Also wir haben wenig Gründungen praktisch bei uns im IT-Bereich, sondern das sind Agenturen, die eben oder Freiberufler, die eben Kapazitätsengpässe oder Peaks ausgleichen, indem sie noch weiteres Geschäft generieren. Das ist also ein Vertriebskanal für diese Freiberufler.
Das heißt, Sie wollen oder können auch gar nicht sicherstellen, dass die Freiberufler da irgendwie vernünftig bezahlt werden?
Na, wir mischen uns, also ich bin ein Freund von freien Märkten, wir mischen uns in die Preisbildung gar nicht ein, sowohl weder nach oben noch nach unten. Das finde ich sehr wichtig. Also wir machen kein Sortieren nach Preis oder kein Reverse Auctioning, wie das MyHammer mal gemacht hat.
Was ist das? Können Sie das mal erläutern? Der billigste zuerst, oder?
Genau. Mhm. Jeder kennt ja praktisch das eBay-Modell, wo der Höchstbietende gewinnt. Das gibt es auch andersrum. Gab es mal andersrum im Dienstleistungsbereich, wo der Günstigste gewinnt. Das ist eben aber im professionellen Dienstleistungsbereich. Wir reden ja hier über IT-Fachkräfte, Programmierer, Designer, über Stundensätze, die deutlich höher sind, als die Kollegin von Deliveroo gerade gesagt hat. Da reden wir über andere Bereiche, glaube ich.
Mhm. Ebenfalls aus Berlin zugeschaltet ist uns Ayad Al-Ani, Ökonom am Einstein Center Digital Future und Experte für Plattformökonomie. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Herr Al-Ani, wir haben jetzt zwei Modelle für Plattformökonomie kennengelernt. Welche davon ist die typischere?
Ja, die typische ist sicherlich die einer reinen Vermittlungsplattform. Also die Idee war, in einer Ökonomie, die, wo man sehr viel Flexibilität braucht, dass diese Plattformen Ressourcen am Markt, das heißt Freelancer, Leute, die freie Kapazitäten haben, mit Nachfragern verbindet und für diese Vermittlungsarbeit eine Gebühr verlangt. Und das ist dann natürlich die große Diskussion gewesen, die wir schon seit einiger Zeit verfolgen, wo man dann diskutieren kann, ist das eine reine Vermittlung oder haben diese Plattformen nicht auch eine gewisse Aufgabe oder eine gewisse Pflicht gegenüber den Menschen, die sie da vermitteln.
Und was sagen Sie?
Es ist, also ich würde sagen, es gibt gerade in Deutschland gibt es durchaus Ansätze, wo man erkennen kann, dass Plattformen immer mehr Fürsorge und Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Ressourcen, wenn man diese Menschen jetzt als solche bezeichnen darf, auch wahrnehmen. Und das hat damit zu tun, dass gerade in Deutschland viele Plattformen ja auch eher in den hochqualitativen Bereich gehen. Das heißt, es geht hier nicht so sehr wie vielleicht in anderen Regionen der Welt darum, nur die billigsten und die einfachsten Aufgaben zu lösen, sondern durchaus auch komplexe Aufgaben. Also da gehört Softwareentwicklung dazu. Das geht bis hin zu dem Bereich der medizinischen Analyse. Und da versucht man natürlich den Leuten auf diesen Plattformen auch etwas zu bieten. Und es gibt durchaus Plattformen, die jetzt schon in der Diskussion sind, ob sie nicht solche Dinge wie Versicherungen oder auch Ausbildung für die angeschlossenen Produzenten wahrnehmen wollen.
Das heißt, so Sachen wie Uber oder Deliveroo oder sowas, diese Fahrdienste, die spielen keine so große Rolle, sagen Sie? Also mein Eindruck ist ja irgendwie ein anderer.
Nein, das sage ich nicht. Ich glaube, man muss ein bisschen näher hinschauen. Und wir haben mal vor zwei Jahren eine Analyse gemacht in Deutschland bei zwei großen Plattformen und haben die Leute auch gefragt, was ist der Hintergrund, also warum arbeitest du auf so einer Plattform, obwohl du nicht viel Geld dafür bekommst? Also was sind die Beweggründe? Und es stellten sich zwei interessante Dinge heraus. Das eine war, dass fast 50% der Leute auf diesen Plattformen eigentlich einen fixen Job haben. Also die nutzen die freien Kapazitäten, die sie haben, oder die nutzen es aus, dass ihre Firma sie die Skills und Fähigkeiten und Talente, die sie haben, nicht ausnutzt und suchen dafür eine zweite Verwertung sozusagen. Mhm. Das hat sich auch bei Uber bestätigt. Ich glaube, in Amerika liegen die Zahlen so bei 47-48%. Das heißt, fast die Hälfte der Uber-Fahrer sind bei einem normalen Taxiunternehmen oder bei anderen Fahrunternehmen beschäftigt und machen diese Uber-Aktivitäten quasi on top, wenn man so will. Das Zweite, was interessant war, war dann natürlich, also wenn es nicht das Geld ist, was ist es dann? Und da kam bei sehr vielen Leuten als Feedback, dass sie diese Plattform nutzen, um neue Ideen auszutesten, Dinge zu tun, die sie vorher nicht getan haben, interessante Leute kennenzulernen, neue Technologien, Programmiertechniken kennenzulernen und natürlich auch, das war gerade im IT-Bereich wichtig, auch ein Zusatzeinkommen zu haben. Und war aber es war relativ eindeutig, dass die allerwenigsten Leute von diesem Einkommen leben können und auch gar nicht mit der Erwartung herangetreten sind, das tun zu müssen.
Frau Jochmann, wie war das denn bei Ihnen? Hatten Sie einfach Bock, Fahrrad zu fahren?
Also ganz so war es nicht. Bei mir war es so, dass ich in einer anderen Teilzeittätigkeit war und eigentlich auch im Studium und das einfach zum Leben nicht gereicht hat und es für mich ganz wichtig war und da sich die Frage gestellt hat, was kann ich denn mit meiner anderen Bürotätigkeit und meinem Studium vereinen? Und da ist natürlich, wenn ich abends am Fahrrad sitzen kann und bei Sport mache und mit dem Kopf nicht mehr so tätig bin, war das für mich sehr willkommen. Und der Job macht auch sehr viel Spaß, weil man draußen ist, ist in Bewegung. Die Kunden und die Restaurants, wenn man einen guten Kontakt zu denen hat, ist das schon eine sehr schöne Tätigkeit. Und für mich war das der Beweggrund, auch wirklich Geld zu verdienen.
Mhm. Herr Al-Ani, lassen Sie uns doch mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Es gibt ja so ein paar Begrifflichkeiten. Gig-Economy, Plattformökonomie, Crowdworking. Was ist das alles? Vielleicht können Sie das so ein bisschen auseinanderklamüsern.
Ja, also stimmt, es gibt eine enorme Begriffsvielfalt, aber vielleicht wenn ich darf, nur ganz kurz mal in die Geschichte zurückgehen, also wie ist das alles entstanden? Und da ist es ja faszinierend zu sehen, dass so Anfang des Jahrtausends die ersten Plattformen entstanden und die entstanden interessanterweise auf Basis einer Fluchtbewegung von Programmierern etablierter IT-Firmen, die nach 17 Uhr endlich mal das tun wollten, was sie eigentlich immer tun wollten und sich zusammengeschlossen haben und dann auf einmal interessante Dinge programmiert haben, Systeme, die wir heute noch verwenden, ja, den Mozilla-Browser, Linux-Systeme. Und die taten das unentgeltlich, weil sie hatten ja ihren normalen Job. Und das war eine Aktivität, die man wirklich so in den Bereich der Selbstverwirklichung einsortieren kann. Da ging es nicht um Geld und wie wir wissen, den Mozilla-Browser, für den hat man noch nichts verlangt, den konnte man umsonst nutzen.
Und dann hat sich der Kapitalismus das einverleibt?
Ja, also das war ja das Spannende, dass sich dann natürlich die IT-Firmen gefragt haben, also wenn unsere klugen Leute sich außerhalb unserer Firma selbst verwirklichen, dann ist das ja gar nicht gut für uns. Also wir müssen diese Fluchtbewegung wieder reintegrieren. Und dann kam es zu einer Ökonomisierung der ganzen Idee. Also und jetzt ist es so, wie das Beispiel der Kollegin oder von Herrn Jaja auch gezeigt hat, dass jetzt Leute auf den Markt treten, die diese Plattformfunktion übernehmen, die Arbeit jetzt auch entgeltlich sozusagen anbieten am Markt, dafür aber auch eine Gebühr verlangen. Also diese ursprüngliche Idee, dass man das nutzt, um sich fortzubilden, um Dinge zu tun, die einem Spaß machen, die ist jetzt wieder reintegriert worden aus der Shared Economy, aus einer Ökonomie, wo viele Leute etwas produzieren, das auch alle dann gemeinnützig nutzen können, ist jetzt eine sehr stark vermittelnde Ökonomie geworden. Und aus dem Peer, aus dem freien Mitarbeiter, der selbstbestimmt, selbstreguliert etwas tut, was ihm oder ihr Spaß macht, ist jetzt ein Crowdworker geworden, also jemand, der freie Kapazitäten, das heißt Zeit oder IT-Ressourcen, Muskelkraft anbietet und dafür aber auch erwarten kann, entlohnt zu werden.
Herr Jaje, haben Sie das dann auch irgendwann gemerkt? Oh, da gibt es ein Modell und damit kann ich Geld verdienen? Oder wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ja, natürlich war das auch einer der Beweggründe, aber ich möchte noch mal eine Sache vielleicht dazu sagen, weil wir sprechen immer über Plattformen oder wir haben jetzt eine ganze Weile über Plattformen gesprochen und implizit haben wir ein paar Mal gesagt, ne, ich wollte zusätzliches Geld verdienen, ich wollte flexibler sein. Die Plattformen sind eine Antwort die möglich sind aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und Globalisierung, auf ein gesellschaftliches Problem, auf eine gesellschaftliche Entwicklung. Nämlich Leute wollen flexibler arbeiten heute, Leute wollen sich was dazu verdienen und unsere bisherigen Arbeitsmodelle haben eben dafür keine Lösungen gebracht. Deswegen, weil wir lange, glaube ich, mit unserem bisherigen System, und das ist nicht nur in der Welt des Arbeitens übrigens so, das kann man sich bei Technologie generell angucken, wenn man über Disruption spricht, dann halten wir viel zu lange an bisherigen Lösungen fest und ohne den eigentlichen Kundennutzen zu betrachten. Und hier in unserem Fall war eben der Kundennutzen, dass Leute flexibler arbeiten wollen, sich was dazu verdienen wollten. Warum hat Apple die Musikindustrie disrupted? Weil eben die Musikproduzenten immer nur ganze Alben verkaufen wollten. Warum hat Uber den Taximarkt disrupted? Das war nicht, weil sie eine Plattform haben, sondern weil das bisherige Taximodell in den meisten Ländern viel zu teuer und viel zu unflexibel ist und einfach der Kundennutzen nicht mehr befriedigt wurde. Und dann kam dann konnte man natürlich mit Technologie bessere Modelle bauen. Also ich glaube, wir müssen Ursache und Wirkung trennen und dann können wir das Problem auch besser diskutieren.
Ein Problem, das sich ergibt, sind ja dann aber die Arbeitsbedingungen, über die ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Fühlten Sie sich, Frau Jochmann von Deliveroo, fair behandelt?
Nein, überhaupt nicht, weil meine Anmeldung ist schiefgelaufen. Ich habe erstmal gar kein Gehalt bekommen, dann wurde ich falsch angemeldet und jegliche Kommunikation wurde dann teilweise auch verweigert und da war ja gar keine faire Behandlung. Ich habe meine Arbeitskraft dort angeboten, bin immer pünktlich gewesen, zuverlässig gewesen und bin eigentlich nach Faden und Strich irgendwie belogen worden, auch ins Gesicht gelogen worden und ich finde nicht, dass man da fair behandelt wird und nur mir ging es jetzt ja nicht so, sondern das hatte ich dann auch schnell in Erfahrung gebracht, dass das Kollegen halt auch so ging. Und das war dann auch so ein bisschen der Ursprung, warum die Kollegen sich organisieren wollten. Generell finde ich, darf man nicht davon anfangen zu sprechen, dass auf Plattformen alle prekär arbeiten. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall viele Plattformen, die das gut machen. Und was ich dort auch begrüße, ist, es gibt ja vielen Menschen einen Zugang zur Arbeit, zum Arbeitsmarkt, die auf anderen Wege ja gar keinen Zugang zu hätten, weil dort wird dann zum Teil nicht mehr nach dem Lebenslauf gefragt, sondern nur, was die Leute wirklich können und mitbringen. Und auch als Fahrradkurier, wenn man sich dort anmeldet, dann wird nur gefragt, hat man eine Aufenthaltsgenehmigung? Und dort können halt Menschen auch erstmal wirklich Geld verdienen, die auf andere Arbeit gar keinen Zugang dazu hätten. Und deswegen finde ich, ist das schon zu begrüßen. Ich finde nur einfach, dass diese Plattformen das dann aber auch nicht ausnutzen dürfen, sondern auch eine Fürsorgepflicht haben und die Angestellten oder Selbstständigen dort auch gut behandeln müssen.
Sie haben sich ja dann organisiert, Liefern am Limit gegründet. Was war die Motivation? Was ist der Zweck von Liefern am Limit?
Also der Zweck von Liefern am Limit war, dass wir ja gesehen haben, dass bei Deliveroo das so schief gelaufen ist, als der Betriebsrat, die Betriebsratsgründung im Dezember 2017 dann bekannt gegeben worden ist, hat das Unternehmen gesagt, sie möchten jetzt gar nicht mehr mit Angestellten arbeiten, sondern nur noch mit Selbstständigen. Und im Januar und Februar ging das dann weiter und es wurde massiv.
2018,
genau. Und das Unternehmen hat dann auch massiv auf den Wahlvorstand Druck ausgeübt. Und wir haben uns dann halt überlegt, wir müssen das Ganze irgendwie in die Öffentlichkeit tragen. Und dann hatten wir natürlich auch Kontakt zu den Mitarbeitern von den anderen Firmen, sowohl von Foodora als auch Lieferando, wobei da erstmal Foodora noch mit im Fokus mehr stand. Und haben gemerkt, auch die, obwohl sie dort auch angestellt sind und auch angestellt bleiben und Jahresverträge haben, werden auch nicht immer pünktlich bezahlt, haben Probleme mit dem Arbeitsmittel, was ihnen nicht gestellt wird. Wenn die Sachen gewartet werden müssen, Kosten für die Fahrräder anfallen, dann müssen die das Leute da selber tragen. Und da wird zwar zum Mindestlohn bezahlt, aber da bleibt am Ende nicht viel übrig. Und auch dort bei Foodora war die Kommunikation nicht eine der besten. Und wir haben uns dann überlegt, wie kann man das denn in die Öffentlichkeit bringen und haben dann mit der Facebook-Kampagne gestartet, ganz naiv erstmal, und haben uns gar nicht groß Gedanken gemacht, ob das eine Resonanz bekommt oder nicht und haben dort einzelne Fälle aufgestellt, was den Leuten passiert ist. Das war alles dokumentiert, damit wir nicht angreifbar waren. Also jeglicher Fall, den hatten wir schwarz auf weiß. Und witzigerweise ist das dann auch teilweise passiert, dass dann in der Öffentlichkeit in anderen Medien, die darüber berichtet haben, dann die Firmen dann angefangen haben auch zu lügen. Also es gab dann irgendwie, glaube ich, Berichte und es wurde gesagt, also es gibt keine offenen Lohnzahlungen mehr, so bei der Gewerkschaft, also die NGG, mit der wir ja dann auch jetzt zusammenarbeiten, die hatte offene Lohnklagen auch gegen das Unternehmen.
Wie waren die Reaktionen der Firmen?
Die Reaktionen der Firmen blieben eigentlich aus. Also sie haben uns ignoriert. Man muss ganz sagen, wir hatten mit Deliveroo nie irgendeinen Kontakt. Die haben gesagt, okay, das ist so, das sitzen wir jetzt hier aus. Und sie haben es ja auch geschafft, dass dann ab Ende Mai kein Betriebsrat mehr im Unternehmen war und dass sie einfach so weiter agieren können, wie sie das möchten. Und bei Foodora war es halt immer so, also alle Pressestatements nach außen sind immer sehr positiv. Auch gerade da auf der Ebene wird oft gesagt, ja, wir arbeiten ja und wir begrüßen den Betriebsrat und wir arbeiten gut mit ihm zusammen. Jegliche Kommunikation aber mit uns ist da ausgeblieben. Wir haben dann angefangen, ein bisschen die E-Bikes bei Lieferando zu kritisieren, weil wir gesagt haben, die sind nicht ganz sicher und da kam dann auf jeden Fall eine Resonanz. Also wir mussten schon sagen, dass wenn wir mit Lieferando kommuniziert haben, dass da was zurückgekommen ist.
Was hat das für die Mitarbeiter bedeutet oder die Freelancer? Also konnten die weiter arbeiten, wenn sie sich bekannt haben zu Liefern am Limit?
Eigentlich nicht. Also ich zum Beispiel, mein Vertrag ist ausgelaufen und dann habe ich ein paar Monate gar nicht gearbeitet und habe mich dann versucht, bei Foodora zu bewerben und wurde dann ganz klar abgelehnt. Und andere, die im Betriebsrat bei Deliveroo waren, sind übernommen worden. Das kam immer so ein bisschen darauf an, wie öffentlichkeitswirksam die Leute aufgetreten sind. Mhm. Wir sind da sehr sensibel mit umgegangen. Wir haben die Fälle anonymisiert, waren dann aber 3-4 Leute, die sich entschieden haben, okay, wir müssen dem Ganzen ein Gesicht geben und sind auch das volle Risiko gefahren, sodass ich am Ende auch 2 Jobs verloren habe, also auch meinen anderen Bürojob, weil das da nicht so gerne gesehen war. Und ich glaube aber, ohne das hätte das nicht diese Resonanz der Öffentlichkeit auch bekommen.
Herr Al-Ani, muss da mehr oder anders reguliert werden bei dieser neuen Form? Also kommt ja der Staat, kommen auch die Gewerkschaften einfach nicht hinterher?
Naja, es ist eigentlich zunächst eine ganz neue Arbeitsform und da muss man natürlich konsternieren, dass die Regulierungen da noch nicht so ausgereift waren. Und deswegen kommt es da immer wieder zu so Wildwest-Episoden, wie wir sie gerade gehört haben, die man natürlich abstellen muss. Wir haben vor einiger Zeit auch mit Gewerkschaften hier in Deutschland drüber geredet, was man da tun kann, weil ganz klar ist, dass die Machtverteilung auf diesen Plattformen nicht symmetrisch ist. Also die einzelnen Mitarbeiter, Freelancer, die auf diesen Plattformen sind natürlich nicht so organisiert, wie man das in einem traditionellen Unternehmen sieht. Und da fand ich es ganz spannend, dass natürlich Gewerkschaften da große Herausforderungen haben, weil das ist nicht die Zielgruppe, die sie betreuen. Ja, das sind teilweise Leute, wie Frau Jochmann es geschildert hat, die Part-Time arbeiten, die das als Zusatzverdienst machen. Das ist nicht so die Kernklientel von Versicherungen. Mhm. Wir hatten dann auch den Vorschlag gemacht, dass man eigentlich auch auf diese Selbstorganisationen, die Mitarbeiter zum Teil durchführen, und Frau Jochmann hat ja ein sehr eindrucksvolles Beispiel geschildert, und versucht, mit denen eine Verbindung einzugehen und die zu unterstützen. Also, dass man quasi die Selbstorganisation den Leuten überlässt, die davon betroffen sind, und dass die Gewerkschaften diese Selbstorganisationen dann unterstützen, ja, mit juristischer Hilfe, mit Lobbyarbeit, mit politischer Arbeit. Das scheint aber in dem gegenwärtigen Gewerkschaftsmodell noch eher schwer zu sein. Also Regulierung, um Ihre Frage zu beantworten, Regulierung wird wahrscheinlich fortschreiten und muss auch fortschreiten, dort, wo man regulieren kann.
Was wäre das zum Beispiel?
Ja, alles das, was man unter fairer Entlohnung zu verstehen hat, alles, was mit Beachtung von Arbeitszeiten zu tun hat. Also eigentlich alle Regeln, die wir in traditionellen Unternehmen gewohnt sind, müssten früher oder später eigentlich auch auf das Crowdworking Anwendung finden. Hier gibt es allerdings ein großes Problem. Das trifft jetzt zum Beispiel nicht auf das Beispiel von Frau Lochmann zu, aber was machen Sie mit Plattformen, die irgendwo auf der Welt sitzen und ihre Produzenten, die auch in ganz anderen Ländern sind, über eine Plattform verbinden und diese dann vermarkten? Die sind regulatorisch schwerer in den Griff zu kriegen. Also das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und deswegen glaube ich, wird die Regulierungsdiskussion wird uns noch lange begleiten. Da werden auch schwarze Schafe ausgesondert, die es da immer gibt. Und die zweite Frage, die man sich allerdings dann stellen muss, also kann ich denn immer mit Regulierung alles erreichen, was ich erreichen will? Und da wird es Plattformen geben, wo das schwer zu machen ist, weil die diese nationalen Gedanken einfach nicht mehr haben.
Hier machen wir erstmal einen Punkt. Die mehr oder weniger schöne neue Arbeitswelt ist heute unser Thema bei Campus und Karriere. Wir wollen gleich weiter darüber diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Und gleich wird auch in unserer Runde eine Frau dabei sein, die keinen Plattformjob hatte, sondern in Berliner Startups gearbeitet hat, zu ebenfalls nicht besonders tollen Konditionen. Jetzt aber erstmal Musik, Trouble von Baker Matt. Campus und Karriere im Deutschlandfunk und wir sprechen heute über die schöne neue Arbeitswelt, die sich für so manchen auch in den Coworking Spaces und Glasbüros mit Rennrädern an den Wänden und den Tischtennisplatten im Großraumbüro manifestiert. Die hippen Berliner Startups. In 12 davon hat Mathilde Ramadier gearbeitet und ein Buch über die Arbeitsbedingungen da geschrieben. Bienvenue dans le nouveau monde. Willkommen in der neuen Welt. Ja, und willkommen in der Sendung, Frau Ramadier.
Hallo, guten Tag.
Wie waren denn bei Ihnen die Arbeitsbedingungen in den Startups? Ähnlich übel wie Fahrradfahren ohne Sozialversicherung?
Genau, das ist fast dasselbe. Ich war immer selbstständig, nur zweimal war ich angestellt. Also zweimal über 12 Startups insgesamt, das ist sehr wenig. Und ich war immer schlecht bezahlt und oder überqualifiziert und oder mit Verträgen, die also ziemlich fast illegal waren. Zum Beispiel hatte ich einen 6-Monaten-Vertrag einmal mit 6 Monate Probezeit. Das ist absurd, aber das war in der Zeit noch legal. Das ist wahrscheinlich immer noch legal. Aber in Frankreich sind solche Verträge eigentlich illegal. Und deswegen war ich sehr schockiert, dass niemand sich dagegen empört hat. Und deswegen habe ich danach darüber recherchiert und dieses Buch geschrieben vor 2 Jahren.
Was waren das für Firmen, was waren das für Jobs?
Ich war immer in der Kommunikationsabteilung oder Marketingabteilung in Startups, die in E-Commerce tätig waren, also die etwas verkauft haben online. Und ich war immer für die französische Version der Website verantwortlich. Man redet da über diese sogenannte Bullshit-Jobs, also die sogenannte Jobs, also das hat der Soziologe David Graeber genannt. Mhm. Das sind Jobs, die eigentlich oberflächlich sind und nicht sehr nützvoll. Also man redet da nicht von Entwickler oder Designer oder Finanzabteilung. Und genau, also ich habe Philosophie studiert, aber davor auch visuelle Kommunikation. Ich bin Designerin und ich war immer da für die französische Version der Website verantwortlich als Content Manager.
Das klingt erstmal ganz okay, aber Sie waren überqualifiziert, höre ich da so ein bisschen raus.
Ja, also eigentlich ist man immer Manager von etwas in solchen Startups, aber das bedeutet eigentlich nichts mehr und das ist eigentlich immer noch ein Prekariat und zum Beispiel als Content Managerin war ich nur von Google Excel Tabelle verantwortlich und ich hatte nichts zu managern und ich sollte jeden Tag die gleiche Newsletter schreiben oder übersetzen ins Französische und das war überhaupt nicht kreativ wie geplant und sollte auch große Data Tabellen ausfüllen mit Stichwörtern und kreativ zu sein meinte eigentlich für die Google Roboter zu schreiben für die Search Engine Optimization der Webseite. Genau, also Bullshit-Jobs, wie gesagt.
Was haben Sie denn da verdient? Also Sie haben ja schon, also es war prekär, was die Verträge anging, aber auch die Bezahlung, wie war die?
In 2011 habe ich unter den Mindestlohn gearbeitet. Es gab also in der Zeit noch keinen Mindestlohn, was für mich auch sehr schockierend war. Aber ich habe einen Monat Vollzeit für 500 Euro gearbeitet, Freelancer. Ich kam aus Frankreich, ich war 23 Jahre alt und hatte keine Ahnung, wie ich mich dagegen empören könnte. Und am Ende in 2015 habe ich für eine halbe Zeit ein bisschen mehr verdient, also über 1.000 Euro. Aber wie gesagt, mit einem sehr prekären Vertrag, also 6 Monate mit 6 Monate Probezeit. Und seitdem habe ich schon mehrmals Jobangebote gesehen für Übersetzer oder Redakteuren, die eigentlich pro Wort bezahlt sind und nicht pro Stunde oder pro Tag. Und wenn man nicht weiß, wie viel Wörter man pro Stunde schreiben oder übersetzen kann, kann man auch eigentlich schnell nicht sehen, dass es noch immer noch unter den Mindestlohn ist. Und das ist sehr gefährlich.
Herr Al-Ani, wir haben jetzt viel aus dem Erfahrungsschatz von Frau Ramadi gehört. Zeichnet das auch viele Jobs in der Gig-Economy aus? Also dass es eigentlich Bullshit-Jobs sind, die genauso gut oder vielleicht in Zukunft von Computern gemacht werden könnten?
Ich glaube, man muss das vielleicht ein bisschen differenzieren. Also das eine, was wir gehört haben, die Jobs, die Frau Ramadi ausgeführt hat, das waren Aktivitäten, die heute Menschen tun, die früher oder später von Maschinen übernommen werden. Also irgendwelche Listen pflegen, Listen ordentlich sortieren, Tags einbauen etc. etc. Das sind Aktivitäten, die vielleicht Startups oder vielleicht auch Plattform, Crowdworker übernehmen, genauso wie der Uber-Fahrer noch mit dem Auto selber fährt, bis das Auto selbst steuern kann. Also das sind so Übergangstätigkeiten, für die man Plattformen einsetzt. Das, was man als Bullshit-Jobs auch bezeichnen kann, ist in der Wirtschaftswissenschaft so ein bisschen ein Mysterium. Ja? Also warum hat man Jobs, die eigentlich sinnlos sind oder nicht viel bringen, mit denen man gleichzeitig aber auch etwas verdienen kann? Ja? Man darf ja nicht vergessen, dass man mit vielen Bullshit-Jobs auch sehr viel Geld verdienen kann, mehr Geld verdienen kann als zum Beispiel ein Lehrer oder eine Krankenschwester. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir in einer Phase leben, wo Unternehmen Rollen definieren können oder Jobs definieren können, für die man aus den verschiedensten Gründen auch noch viel Geld verlangen kann. Wobei allen Beteiligten irgendwie klar ist, dass die eigentliche Wertschöpfung dieser Jobs momentan eher sehr gering ist.
Ich möchte eine erste Hörerin mit in unsere Runde nehmen, Caroline Elas. Name richtig?
Elias.
Elias, da habe ich ein
der Prophet im Alten Testament.
Da habe ich ein I übersehen. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Sie sind Clickworkerin, haben Sie uns erzählt.
Ja, naja, das war jetzt überspitzt gesagt die Clickworkerin, die Bullshit-Jobs macht, die aber eigentlich gar keine sind. Also immer mehr Linguisten werden in Deutschland, nein, weltweit, eigentlich zum Preis eines Straßenkehrers bezahlt. Und das nennen die Leute dann auch so, wenn dann jemand kommt, ich habe hier eine Übersetzung, so ein bisschen das, wie das, was gerade meine Vorrednerin Madame Ramadier geschildert hat. Ich habe eine Übersetzung und die ist im Grunde schon fertig, du musst nur noch ein bisschen reparieren. Das sind dann vom Computer übersetzte Dinge und insofern lässt sich daran durchaus beweisen, dass eben doch nicht alles automatisierbar, technisierbar ist.
Aber in welchem Umfang machen Sie das? Machen Sie das auch Fulltime oder wie wir auch gehört haben vorhin, ja, Sie machen das ein bisschen Teilzeit nebenbei, um sich was dazu zu verdienen?
Ja, ich mache das im Grunde gar nicht mehr Teilzeit nebenbei. Nein. Ich war mal Untertitlerin und ich habe genau, weil das Ganze so gedrückt worden ist, man sagt immer, die Preise sinken, die Honorare sinken. Nee, sie sinken nicht, das ist kein Wasserstand, sie werden gedrückt, da passiert was aktiv. Deswegen habe ich mein Berufsfeld ein wenig geändert und ich bin auch ausgebildete Konferenzdolmetscherin und ich arbeite hauptberuflich als Konferenzdolmetscherin. Nun habe ich das, was ich sehr gerne gemacht habe, eigentlich bis heute noch ein wenig als Leerstelle in meinem Herzen, sprich ich liebe das Untertiteln. Und das mache ich bis heute ab und zu noch für gute Freunde oder ich lese mal was Korrektur und jetzt halten Sie sich mal bitte alle schön fest in der Redaktion. Können Sie sich vorstellen, heute 90% weniger Ihres Gehaltes oder Honorars zu bekommen als vor einem Vierteljahrhundert?
Nein.
Nein, aber das ist bei den Untertitlern passiert.
Aber
also Untertitler waren mal ein echter Beruf, ist heute keiner mehr.
Lass uns nochmal auf das Übersetzen, auf das Clickworking zurückkommen. Also das war auch so eine Plattform, Sie haben einen Auftrag bekommen, den gemacht und dafür ein paar Cent bekommen.
Nee, das ist durchaus das Untertiteln auch gemeint. Und ich meinte mit dem Clickworken durchaus dann so, dass dann jemand anruft, eine Agentur, gerne aus dem indischen Punjab oder so, und sagt, we search a German linguist, can you translate this for us? Und dann darf man letztendlich, ich nehme an, im Punjab ist 10 Euro oder 5 Euro am Tag eine okaye Bezahlung, dann darf man für die dann eben ausputzen. Ich sage in der Regel den höflichen Stinkefinger, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das auszudrücken, oder ich antworte schon gar nicht mehr. Das Problem ist nur, wenn Sie das Fernsehen anmachen oder wenn Sie bei Netflix eine Serie schauen, haben Sie genau mit dem Ergebnis dieser Arbeit zu tun. Nämlich unterbezahlte Leute, die von ihrem Geld gar nicht mehr richtig leben können. Und das wäre tendenziell so gelaufen, dass ich mich Remote Translating ist das eine, dass ich mich an eine große Maschine dranhänge und für 175 Euro in zwei Tagen oder für 150 Euro oder 80 Euro in zwei Tagen eine Übersetzung, in Anführungszeichen, repariere, die maschinell übersetzt worden ist. Und damit eine Arbeit mache, die normalerweise, naja, vor 25 Jahren 2000 Euro wert gewesen wäre.
Frau Elias, vielen Dank für die Erfahrung. Herr Al-Ani, ist das auch ein Problem, dass man auf den Plattformen weltweit dann mit Leuten aus Indien oder sonst wo konkurriert und dann eben die Preise weltweit gedumpt werden?
Naja, das ist das eine Szenario, also dass es Plattformen gibt, die dann global sind, wo wir dann alle gegeneinander antreten. Ja, also der Inder, die Inderin gegen die Deutsche. Und das ist in einigen Bereichen, wie zum Beispiel im IT-Bereich, wo sie globale Plattformen haben, wo sich Zehntausende von Entwicklern drauf tummeln, das ist dann durchaus schon Realität, ne? Wo man dann sich überlegen muss, welche Preise werden dann genommen? Sind das dann Preise, die für Westeuropäer tauglich sind? Sind das Preise, die für einen Inder auch noch passen? Also da entsteht auf einmal so diese ganzen Herausforderungen der globalen Ökonomie auf einer Plattform versammelt und geballt.
Mhm. Wir haben jetzt bei
da kurz was zu sagen. Mir ist die Diskussion ein bisschen zu negativ derzeit. Und ich finde, wir diskutieren sehr viel über Plattformen, was eigentlich gar nicht, wo Plattformen eigentlich gar nicht dran schuld sind. Textilproduzenten haben ihre Produktion vor Jahren, vor Jahrzehnten nach Asien verlegt und lassen dort teilweise von Kindern unter widrigsten Bedingungen Textilien herstellen, die wir alle produzieren. Warum ist das so? Weil die Globalisierung in einem kapitalistischen System, die Globalisierung eben Möglichkeiten mit sich bringt, den Profit weiter zu steigen in Unternehmen. Und natürlich passiert das auch im Digitalen. Und
das ist aber vielleicht noch ein bisschen einfacher. Das ist, glaube ich, der Punkt hier.
Es ist nicht unbedingt einfacher, glaube ich. Und ich glaube auch, ich glaube, dass man sich sehr einfach macht, wenn man sagt, Plattformen sind daran schuld. Ich glaube, man muss sehr stark hinterfragen, was ist denn der Grund? Und da hat Herr Al-Ani, glaube ich, das Richtige gesagt, was ist denn der Grund, dass die Fee für Übersetzung so stark gesunken ist? Ich glaube, weil das eben ein Feld ist, was durch Machine Learning und Technologie in den nächsten 5 bis 10 Jahren, glaube ich, relativ gut gelöst ist. Ich glaube, wir müssen verstehen, für welche Services kann man denn in einem Hochlohnland wie Deutschland noch in einem kapitalistischen System Geld verlangen und dann sehr viel in Re-Education, in Schulung, in vernünftige, eben weg von diesen Bullshit-Jobs, in Training von Mitarbeitern stecken, um eben hochwertige Jobs zu leisten, weil, und es liegt nicht an Plattformen, das liegt einfach an Kapitalismus und Globalisierung, weil eben automatisierbare, einfache, wiederkehrende Jobs werden in Deutschland wegfallen, was nicht bedeutet, dass nicht andere, bessere Jobs entstehen. Und ich glaube, man muss die Chance viel mehr sehen. Aber wenn man immer nur über Plattformen schimpft oder über irgendwelche Alibi-Diskussionen führt, dann kommt man eben nie zum Kern und wird nie über die wahren Probleme reden und dann auch nie Lösungen finden. Weil ich habe auch keine Lösung gehört bisher von keinem der Teilnehmer. Ich habe bisher nur gehört, wie schlecht alles war.
Ich möchte trotzdem nochmal Frau Ramadje mit ins Gespräch bringen. Ist das auch ein bisschen das Problem gewesen, dass diese Jobs so schlecht bezahlt wurden, weil die möglicherweise bald oder jetzt schon von Computern übernommen werden?
Nee, ich denke nicht, dass Computer auch Texte schreiben können. Und was ich da gemacht war, das war auch die Webseite auf Französisch zu konzipieren und da dafür Ideen haben und entwickeln im Team zusammen. Ich denke, das ist, also was mir stört, ist mehr der Begriff von Disruption. Also man vergisst, dass es aus der Latein kommt und bedeutet, also disrumpere, was bedeutet brechen. Und das ist eigentlich nicht sehr ruhig als Prozess und stimmt, heute reden wir viel über die negative Aspekte, aber ich denke, dass, also über die Startups zumindest, reden wir redet man schon sehr oft über die positive Aspekte. Also in Frankreich, das war auch Teil der Wahl vor 2 Jahren, dass Frankreich eine Startup Nation wird. Und die CEOs und die Entwickler und die Helden von der Silicon Valley haben schon viel Aufmerksamkeit. Und ich denke, es ist jetzt Zeit, über diese negative Aspekte und diese kleinen Hände der digitalen Welt zu reden.
Warum haben Sie das denn überhaupt gemacht? Warum haben Sie das so lange auch? 12 Startups haben Sie ja da.
Also 12 Startups, das klingt viel, aber wie gesagt, war ich fast immer selbstständig. Also das heißt, das war kleine Aufgaben, manchmal für eine Woche oder einen Monat. Ich bin seit 2012 Autorin. Ich habe 8 Bücher veröffentlicht in Frankreich. Nur könnte ich davon nicht leben am Anfang, die ersten Jahre. Und ich bin Teilzeit in Berlin immer noch und ich wollte auch etwas in Berlin machen. Und für die Leute wie ich, die schreiben und eigentlich nur in der Muttersprache schreiben können, ist es auch schwierig, einen Job zu finden. Und muss ich auch sagen, in Berlin überhaupt ist es schwierig, einen Job zu finden. Und ich hatte also in der Kulturbranche, in der Medienbranche, das war schon klar schwer. Und es gibt in Berlin eine Soziologin an der HU, Stefania Animento, die über die schlechten Arbeitsbedingungen in Startups arbeitet. Und zwar, sie studiert diese Bedingungen für Ausländer und sie hat schon bemerkt, dass es also für die Ausländer, die in Berlin leben, schwieriger ist, weil sie keine Ahnung von Arbeitsgesetz haben und sie können auch die Verträge nicht gut verstehen. Und man kann schon über ein neues Prekariat reden.
Frau Jochmann, wie ist das bei Ihnen gewesen? Was war für Sie die Motivation, weiterzumachen?
Für mich die Motivation, weiterzumachen, war eigentlich auch ein Anker, dass wir wirklich Kontakt auch in die Politik reinbekommen haben und man da gemerkt hat, okay, das Thema ist neu, aber das Thema wird aufgegriffen. Wir durften vor einem Jahr beim DGB-Bundeskongress sprechen und haben gemerkt, dass die Gewerkschaften eigentlich auch ein bisschen darauf gewartet haben, dass man das Thema in die Öffentlichkeit bringt. Ich muss auch nochmal, glaube ich, ein bisschen widersprechen. Wir haben ja auch eine Eigeninitiative gegründet. Mittlerweile sind wir ein Projekt der NGG und einer von uns, auch ein ehemaliger Fahrer, ist Projektsekretär geworden. Und ich finde, die Selbstorganisation ist sehr wichtig, aber die Gewerkschaften sind doch mittlerweile sehr offen, sich solchen Sachen anzunehmen und in neue Modelle zu denken, weil auch ihnen ist bewusst, okay, wir haben die klassischen Betriebe, aber es gibt auch noch Betriebe und neue Formen von Arbeit und sie wollen sich dem Ganzen annehmen. Und,
also es gibt Lösungsansätze.
Es gibt Lösungsansätze, das dauert alles. Ich glaube, man muss sehr viel Kraft und Motivation mitbringen, nicht direkt aufzugeben, gerade wenn man über politische Rahmenbedingungen nachdenkt. Wir haben Forderungen aufgestellt und dass die nicht nach einem halben Jahr umgesetzt sind, das muss einem schon sehr bewusst sein und dass man dann langen Atem braucht. Aber durch einzelne Gespräche und auch immer wiederkehrende Möglichkeiten, dass man das doch vorbringen kann, habe ich die Hoffnung, dass sich dann auf lange Sicht was für die Menschen, die dort noch arbeiten, verändern wird. Und das ist auch eine meiner größten Motivationen, dass ich irgendwann irgendwas hinterlassen kann und irgendwo mich daran beteiligen konnte, dass Menschen, die nach mir kommen, es nachher vielleicht besser haben können.
Ich möchte einen weiteren Hörer mit in unsere Runde nehmen, Rainer zur Ofen aus Erfurt. Ich grüße Sie.
Guten Tag an die Runde.
Ja, was ist Ihre Meinung zur Plattformökonomie? Sind Sie dort auch beschäftigt oder haben Sie da auch was gemacht?
Ich bin weder dort beschäftigt, noch habe ich heute direkt etwas damit zu tun. Ich bin Unternehmensberater und habe früher als Geschäftsführer verschiedene Firmen geleitet. Insofern habe ich natürlich auch Freelancer in den verschiedensten Bereichen beschäftigt, beziehungsweise habe Unternehmer dahingehend beraten, dass man mit Freelancern den einen oder anderen Kostenblock doch deutlich senken kann. Im Laufe der Jahrzehnte, ich gehe jetzt auf die 70 zu, hat sich hierzu meine Meinung natürlich etwas gewandelt, weil ich auch entspannter diese ganze Sache sehe. Und mit Abstand bin ich heute zu der Einsicht gekommen, dass der Niedergang der Gewerkschaften im Grunde dazu beigetragen hat, dass das, was heute passiert, überhaupt möglich ist. Und dem Argument vorhin des Herrn, der die Plattform vertritt, möchte ich doch entgegentreten mit einem krassen, aber doch deutlichen Beispiel. Natürlich sind die Plattformbetreiber nicht direkt dafür verantwortlich, dass es so ist, wie es heute ist. Aber wenn man sich jetzt anschaut, im Flüchtlingsbereich Sind die Schleuser diejenigen unschuldig, die Leute aufs Mittelmeer setzen, die dann vielleicht ertrinken? Nein, die sagen, die kommen doch. Und auf der anderen Seite gibt es die Boote und die Hilfsorganisationen. Das heißt, es lebt sich immer sehr komfortabel in den Zwischenwelten. Man ist für nichts verantwortlich, aber man verdient kräftig. Das muss man diesen Plattformen zum Vorwurf machen. Auf der anderen Seite muss man den Gewerkschaften zum Vorwurf machen, dass sie über Jahrzehnte im Grunde diese ganze Entwicklung verschlafen hat. Und wenn ich mir heute angucke, wer in den Gewerkschaften vorne steht, dann sind das Sierske und andere, also entsprechenden Alters, die alle die alte, scharfe Gewerkschaftsrhetorik hervorragend beherrschen, aber die sich überhaupt nicht in ihren Reden und auch in ihren Taten, noch viel wichtiger, um das kümmern, was heute wirklich angesagt ist, nämlich das neue Prekariat. Und hier werden nicht 20-Jährige, aber jüngere Menschen sicherlich wesentlich geeigneter, die Brücke zu schlagen. Denn die Kunst besteht doch darin, diese Menschen, Fahrradkuriere, Paketboten und, davon zu überzeugen, dass sie von ihrem schlechten Verdienst noch 20 Euro im Monat an die Gewerkschaft geben müssen, weil sonst die Gewerkschaft ihre Tätigkeit nicht ausüben kann.
Zwei sehr deutliche Punkte. Den ersten möchte ich direkt an Herrn Jaillet weitergeben. Krasser Vorwurf, was entgegnen Sie?
Ich empfinde das gar nicht als Vorwurf, weil das, glaube ich, gar nicht dem widerspricht, was ich gesagt habe.
Sie wurden
mit
einem Schleuser verglichen.
Nein. Ich glaube, das ist ein bisschen polarisierend dargestellt. Ich habe damit auch mit dem Vergleich kein Problem. Ich finde ihn sogar relativ gut, weil der nämlich eins zeigt, dass, wenn man in dieser Vermittlerrolle ist, dass man eine gewisse soziale Verantwortung hat. Der bin ich mir bewusst. Und was ich immer nur gesagt habe, ist, dass das kein Problem der Plattform an sich ist, das haben wir jetzt gerade auch an dem Schleuserbeispiel gesehen, sondern dass es ein Problem ist des Unternehmertums, wie man mit den Leuten auf seiner Plattform umgeht. Bei mir, die Festangestellten zum Beispiel in meiner Firma, ich habe Leute, die sind seit 7, 8 Jahren bei mir, die werden alle vernünftig bezahlt. Wenn sich jemand auf ein Praktikum bewirbt, der schon sein Studium beschlossen hat, wird er kategorisch abgelehnt. Praktikum ist zum Lernen da. Wir haben einfach bestimmte Regeln. Wir unterstützen kein Price-Dumping bei uns auf der Plattform. Wir haben Regeln, an die wir uns halten, weil wir denken, dass das unsere unternehmerische Verantwortung als Vermittler sind. Es gibt Unternehmer, die das nicht so sehen. Und da, das mag bei Foodora, bei Uber eventuell der Fall sein. Und ich möchte die überhaupt gar nicht verteidigen, genauso wenig, wie ich die Schleuser verteidigen würde.
Ja, aber ich fand das Beispiel nur, ja gut. Nur, also bei den Schleusern ist es ja so, dass sie die Verantwortung nicht wahrnehmen. Also
genau,
wie nehmen sie denn wahr?
Genau, das sage ich ja. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht gut ausdrücke heute. Nein, ich sage aber, das ist kein Problem der Plattform. Mhm. Das ist ein Problem, dass Unternehmer die Verantwortung für Mitarbeiter oder für Freiberufler haben, eben eine gewisse soziale Verantwortung haben. Und der Staat muss natürlich Regelungen schaffen und so, das ist alles klar. Aber das ist kein Problem der Plattformökonomie, das ist kein Problem der Digitalisierung, das ist kein Problem der Technologie. Das ist ein Problem, weil einzelne Unternehmer vielleicht den Hals nicht vollkriegen und sich bereichern wollen. Das gab es schon immer und es wird es auch weiterhin geben in der neuen Welt.
Herr Reinhardt, wollen Sie dazu noch mal kurz entgegnen? Sind Sie noch in der Leitung? Das scheint nicht.
Doch, ja, bin noch da. Hallo?
Ja, wollen Sie noch mal kurz entgegnen?
Ja, gerne. Zu Ofen mein Name. Reinhard ist der Vorname,
aber ja, macht nichts. Okay.
Ich finde es prima, dass sich der Herr, dessen Name mir nicht geläufig ist, sich etwas hat aus der Reserve locken lassen und das auch zugegeben hat. Denn das ist der Punkt. Es sind auf der einen Seite die Unternehmer. Und wenn man dann sagt, ja, das war sein Anfangsstatement, bei uns wird ja auch viel besser bezahlt, weil hochqualifiziertere Arbeit, dann vermeidet er natürlich mal Angaben über gewisse Durchschnittslöhne. Und wenn man dann auf den Punkt kommt und mit denjenigen spricht, die diese Arbeit machen, dann gehen die davon aus, dass sie am Anfang vielleicht 30 bis 40, vielleicht sogar mal in absoluten Raritäten 50 Euro die Stunde kriegen könnten. Aber rechnen Sie doch mal 30 Euro in der Stunde mal 170 Stunden, das ist das, was Journalisten im Tarifvertrag wahrscheinlich stehen haben, dann kommen Sie auf 5.100 Euro, minus 20% Arbeitgeberanteil, minus 20% Krankenkasse und Sonstigem, liegen Sie bei 3.500 Euro und dann haben Sie noch nichts getan für Ihre Steuern. Wenn Sie die Steuern noch abziehen, liegen Sie unter 3.000 Euro.
So. Gut, das ist jetzt nochmal eine konkrete Frage. Herr Jaillet, was verdienen die Leute, die als Freelancer sozusagen bei Ihnen vermittelt werden?
Ja, ich glaube, gerade in unserem Feld, wir sind ein schlechtes Beispiel, weil der Arbeitsmarkt ist einfach anders. Lassen Sie mich das bitte ausführen, bevor Sie lachen, weil Sie haben das Problem einfach nicht verstanden. Der Arbeitsmarkt hat sich geändert. Freiberufler in unserem Bereich, es ist nicht so, dass Freiberufler, das Unternehmen sich Freiberufler aussuchen, sondern Freiberufler suchen sich Unternehmen aus. Die Bewerbung, der Pitch findet eigentlich vom Unternehmen an den Freiberufler an. Keine auf unserer Plattform braucht Twago, um Jobs zu bekommen. Die Leute sind alle knapp. Die Unternehmen in der Entwicklung, wenn ein großes Unternehmen heutzutage einen Entwickler einstellen will, die Recruiting-Prozesse dauern 6 bis 12 Monate. Es werden hohe Headhunter-Fees bezahlt. Es gibt einfach kein Talent. Um die Frage jetzt zu beantworten, wir haben Leute für 50 Euro die Stunde, wir haben Leute für 150 Euro die Stunde auf der Plattform, je nach Qualifikation.
Und damit sind wir eigentlich schon auch am Ende unserer Sendung angelangt. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch eine Stunde weiter diskutieren über die schöne neue Arbeitswelt oder nicht so schöne neue Arbeitswelt. Abschließend konnten wir das hier heute nicht klären. In der Plattformökonomie und in den Startups. Das war heute unser Thema. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren an die Hörer und natürlich an meine Gäste Ayat Al-Ani, Sarah Jochmann, Thomas Jaye und Mathilde Ramadier. Wir übernehmen gleich die Kollegen vom Corso Musikmagazin. Ja, und das war's von uns, von Campus und Karriere. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes, vielleicht auch sonniges Wochenende.